allgemein bekannt, dass ihr eure Nächte hier oben verbringt«, erklärte der untersetzte Priester. Er war kaum groß genug, sich mit den Armen auf der Brüstung aufzustützen. In Herathens Augen war Dilaf klein, aber im Vergleich zu diesem Mann wirkte der Athet wie ein Riese. »Eure Anhänger sagen, ihr kämt hierher und würdet Pläne schmieden, wie die schändlichen Elantria zu besiegen seien«, fuhr Omin fort. »Und eure Gegner sagen, ihr kämt aufgrund eures schlechten Gewissens hierher, weil ihr ein Volk verdammt, das bereits verflucht ist.« Herathen wandte sich dem kleinen Mann zu und blickte in dessen Augen hinab. »Und was sagt ihr?«
»Ich sage nichts«, sagte Omin. »Es ist mir egal, warum ihr diese Treppenstufen erklimmt, Herathen. Doch ich frage mich, warum ihr predigt, man solle die Elantrier hassen, wenn ihr selbst bloß Mitleid für sie empfindet.«
Herathen antwortete nicht sofort, sondern tippte mit einem panzerbehandschuhten Finger gegen die steinerne Brüstung, was jedes Mal ein metallisches Klicken verursachte. »Es ist gar nicht so schwierig, sobald man sich einmal daran gewöhnt hat«, sagte er endlich. »Ein Mann kann sich zum Hass zwingen, wenn er möchte, besonders wenn er sich davon überzeugt, dass es zu einem höheren Zweck geschieht.«
»Man unterdrückt die Minderheit, um die Mehrheit zu erlösen?« fragte Omin mit dem Anflug eines Lächelns, als sei die Vorstellung in seinen Augen lächerlich.
»Ihr solltet am besten nicht spotten, Arelene«, warnte Herathen. »Euch stehen nur wenige Möglichkeiten offen, und wir beide wissen, dass die schmerzloseste darin bestünde, es mir gleich zu tun.«
»Hass zu bekunden, den ich nicht empfinde? Das werde ich niemals tun, Herathen.«
»Dann werdet ihr belanglos werden«, sagte Herathen einfach.
»Muss es so sein?«
»Der Schuh-Korat ist fügsam und anspruchslos, Priester«, sagte Herathen. »Der Schuh, der rät, ist kraftvoll und dynamisch. Er wird euch hinfortspülen wie eine tosende Flutwelle, die durch einen stehenden Tümpel fließt.«
Wieder lächelte Omin. »Ihr tut so, als sei die Wahrheit etwas, was sich durch Hartnäckigkeit beeinflussen ließe, Herathen.«
»Ich rede nicht von Wahrheit oder Lüge. Ich beziehe mich lediglich auf eine physikalische Gesetzmäßigkeit. Gegen Fjorden werdet ihr nicht bestehen können, und wo Fjorden herrscht, lehrt der Schuh de Red.«
»Man kann die Wahrheit nicht von Taten loslösen, Herathen.«
Omin schüttelte das haarlose Haupt.
»Physikalische Gesetzmäßigkeit hin oder her, die Wahrheit steht über allem. Sie ist unabhängig davon, wer über das beste Heer verfügt, wer die längsten Predigten halten kann oder gar wer die meisten Priester aufweist. Sie kann unterdrückt werden, aber sie wird immer wieder zutage treten. Die Wahrheit ist die einzige Sache auf der ganzen Welt, die sich niemals einschüchtern lässt.«
»Und wenn der Schuh der Rät die Wahrheit ist?« wollte Herathen wissen.
»Dann wird er die Oberhand gewinnen«, sagte Omin. »Aber ich bin nicht gekommen, um mit euch zu streiten.«
»Ach nein?« Herathen zog die Brauen empor.
»Nein«, meinte Omin. »Ich bin gekommen, um euch etwas zu fragen.«
»Dann fragt, Priester, und lasst mich endlich in Ruhe.«
»Ich möchte wissen, was geschehen ist«, setzte Omin nachdenklich an. »Was ist geschehen, Herathen? Was ist mit eurem Glauben geschehen?«
»Mit meinem Glauben?« fragte Herathen bestürzt.
»Ja«, sagte Omin. Seine Worte kamen sanft, beinahe plätschernd hervor. »Irgendwann einmal müsst ihr geglaubt haben, ansonsten wärt ihr nicht lange genug Priester geblieben, um es bis zum Georn zu bringen. Doch irgendwann ist er euch abhanden gekommen. Ich habe mir eure Predigten angehört. Ich höre Logik und überdurchschnittlichen Verstand heraus, ganz zu schweigen von absoluter Entschlossenheit. Bloß Glauben höre ich keinen, und ich frage mich, was damit geschehen ist.«
Innerlich zischte Herathen erbost. Langsam atmete er durch die Zähne hindurch ein. »Geht«, befahl er schließlich, ohne noch einmal auf den Priester hinabzusehen. Als Omin ihm nicht antwortete, drehte Herathen sich um. Der Arelene war bereits fort. Er spazierte gemächlich die Mauer entlang, als habe er Herathens Anwesenheit vergessen. In dieser Nacht stand Herathen lange auf der Mauer.
Raoden schob sich ein Stückchen vorwärts und lugte langsam um die Ecke. Eigentlich hätte er schwitzen sollen. Ja, er hob immer wieder die Hand, um sich über die Stirn zu wischen, obwohl er nichts weiter erreichte, als schwarzen, elantrischen Schmutz in seinem Gesicht zu verteilen. Seine Knie zitterten leicht, während er sich an den morschen Holzzaun kauerte und besorgt die Seitenstraße nach möglichen Gefahren absuchte.
»Sule, hinter dir!«
Überrascht drehte sich Raoden auf Galadons Warnung hin um, wobei er auf dem glitschigen Kopfsteinpflaster ausrutschte und zu Boden glitt. Der Sturz war seine Rettung. Doch während Raoden versuchte, Halt zu finden, spürte er etwas über sich durch die Luft sausen. Der Barbar heulte mitten im Sprung enttäuscht auf, als er ins Leere traf und durch den Zaun stürzte, woraufhin verrottete Holzsplitter in die Luft stoben. Raoden stand unbeholfen auf. Der Barbar bewegte sich um einiges schneller. Der Mann, der eine Glatze hatte und so gut wie nackt war, heulte erneut auf, riss am Rest des Zaunes und bahnte sich einen Weg, indem er wie ein tollwütiger Hund jaulte und das Holz zerfetzte. Galadon traf den Mann mit einer Planke direkt ins Gesicht. Während der Mann noch benommen war, packte Galadon einen Pflasterstein und hieb seinem Gegner damit seitlich gegen den Kopf. Der Barbar brach zusammen und blieb reglos am Boden liegen. Galadon richtete sich wieder auf.
»Irgendwie werden Sie stärker, Sule«, sagte er und ließ den Pflasterstein fallen. »Sie scheinen kaum mehr schmerzempfindlich zu sein, Kolo.«
Raoden nickte und beruhigte sich langsam wieder.
»Es ist Ihnen seit Wochen schon nicht mehr gelungen, einen Neuankömmling einzufangen. Ihre Verzweiflung wächst und Sie werden immer mehr zu Tieren. Ich habe von Kriegern gehört, die im Laufe eines Kampfes so wütend werden, dass sie nicht einmal auf tödliche Wunden achten.«
Raoden hielt inne, während Galadon den Angreifer mit einem Stock anstieß, um sicherzugehen, dass er sich nicht nur tot stellte.
»Vielleicht haben Sie das große Geheimnis gelöst, wie man die Schmerzen abstellt«, sagte Raoden leise.
»Dazu müssen Sie lediglich Ihr Menschsein preisgeben«, sagte Galadon kopfschüttelnd, während sie weiter durch das Gebiet schlichen, das einst der Markt von Elantris gewesen war.
Sie gingen an Haufen rostigen Metalls und zerbrochener Keramikwaren vorbei, in die Aonen eingeritzt waren. Früher einmal hatten diese eingeritzten Zeichen wunderbare Wirkungen gehabt und ihre Zauberkräfte hatten beispiellose Preise erzielt. Jetzt stellten die Scherben nur mehr Hindernisse dar, denen Raoden aus dem Weg gehen musste, damit sie nicht geräuschvoll unter seinen Füßen zerbrachen.
»Wir hätten Saolin mitnehmen sollen«, flüsterte Galadon.
Raoden schüttelte den Kopf.
»Saolin ist ein wunderbarer Soldat und ein wackerer Mann, aber er hat überhaupt kein Talent dafür, sich leise anzuschleichen. Selbst ich kann ihn hören, wenn er im Anmarsch ist. Abgesehen davon hätte er darauf bestanden, einen Wachtrupp mitzunehmen. Er will einfach nicht glauben, dass ich auch allein auf mich aufpassen kann.«